Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zu Hörbar. Es geht los mit einem sehr schönen Song, den ich für Sie ausgesucht habe. Junip, To the Grain. To the Grain heißt das Lied von Junip. Wie heißt es so schön? Das Leben schreibt die besten Drehbücher. Der frühere Lebensweg meines heutigen Gastes jedenfalls ist durchaus verfilmbar oder wenigstens verwunderlich. Jedenfalls für die Branche, in die es ihn verschlagen hat. Eine Branche, in der die meisten schon mit 11 vorm Spiegel stehen, sich in Posen winden und genau wissen, eines Tages gehöre ich vor die Kamera.
Hörbar Rust. Heute mit
Florian Martens, 52, Schauspieler. Ein wilder Ostberliner Junge, der eigentlich Jockey werden wollte. Daraus wurde jedoch nichts. Seine Mutter besorgte ihm eine Lehrstelle bei der Bauunion. Er arbeitete als Baggerfahrer und Planierer. Mit 22 ging's erfolgreich in Arbeitsklamotten zum Vorsprechen an die Ernst-Busch-Schauspielschule. Nach dem Studium folgte ein Engagement an der Volksbühne, viel Theater, aber immer mehr lockte Martens das Fernsehen. Neben zahlreichen Rollen kennt man ihn seit 1993 als Otto Garber in Ein starkes Team mit Maja Maranoff. Zurzeit ist Theater angesagt. Dazu gleich mehr. Vorhang auf für Florian Martens. Jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal.
Hallo.
Die Musikliste, die Sie uns gegeben haben, ist eine Jungsliste, die auch so ein bisschen herkunftsgeprägt ist. Also klar, so ein paar Ostbands sind dabei. Und eben gerade haben Sie mir aber heimlich gesagt, und ich habe Ihnen aber gesagt, dass ich Sie verraten werde und in die Pfanne hauen will, dass Sie fast noch Mireille Mathieu mitgebracht hätten. Aber das war Ihnen dann doch zu peinlich.
Naja, also das stimmt. Also erstens durften es ja nur 10 Titel sein und dann fiel der dann doch raus. Aber ich war, als ich so 12, 13 war ich ein heißer Mireille Mathieu-Fan und nur mein bester Schulfreund auch, aber wir haben uns das nicht getraut zu sagen, weil das geil ist.
Das war uncool, natürlich.
Ja, als Weichei hier golden und so. Und aber heimlich dann hinter den Kulissen von Paris und Martin und
Martin
und so. Ja. Konntest du auch alle singen, auswendig singen. Habe ich dann später bei der Armee, wenn ich Wache hatte, auch gemacht. Da hatte ich immer so einen Stamm von Songs, wenn ich die alle 5 Mal gesungen habe, war die Wachzeit vorbei. Mhm. Aber das hatte sich dann erledigt. Mit 14 oder so hörte ich zum ersten Mal Edith Piaf und damit war Mireille Mathieu erledigt sozusagen. Und Piaf-Fan bin ich heute noch.
Ja, Piaf kann man ja auch überall sagen. Da kann man ja fast ein T-Shirt tragen. Und gerade wenn man durch Mitte geht, also ich liebe Edith Piaf super. Ich liebe Mireille Mathieu wäre ja fast schon eins von diesen lustigen Motto-T-Shirts für Touristen, wo man denkt, das ist ironisch. Was fanden Sie denn an Mireille Mathieu so gut? Waren es nur Ihre Lieder oder war es auch so dieser doch sehr symbolische Haarschnitt und dieses Zerbrechliche und Kleine?
Ja. Also die Lieder, naja, okay, wie gesagt, mit 12, 13 hat man noch einen anderen Geschmack als später mit 17, 18, das ist schon klar. Aber ich hatte auch so ein Faible für so, also der RS 12, 13, ja, für kleine Mädchen mit Pagenkopf und irgendwie, also ich fand die sehr hübsch damals auch. Aber das ist so lange her, ich erinnere mich kaum noch. Mir fiel das jetzt auch relativ spontan ein, muss ich sagen.
Die hat sich ja auch gar nicht so sehr verändert.
Nee, also, stimmt, die gibt es
und
noch.
Und vor allem die Haare sind, gut, ich weiß nicht, ob ich sie wiedererkennen würde, ohne diese stilbildende Frisur. Und ich würde gerne mal, dass jemand zusammenrechnet, wie viele Stunden ihres Lebens Sie oder andere Menschen damit verbracht haben, diese Haare über die Rundbürste zu föhnen. Es gab ja so eine Zeit, in der man Bürsten, es war ein Gast, der hatte seinen Kamm hinten in der Hosentasche. Dann gab es die Phase, ich weiß nicht, im Moment haben Sie keine Haare. Das war ja auch mal anders und das ist ja auch zwischendurch wieder anders. So, da trug man die Bürste vorne in der Jeanstasche. Haben Sie das übersprungen?
Ja, definitiv. Also eine Bürste hatte ich nie. Aber man hatte einen Kamm hinten in der Gesäßtasche.
Das sehen Sie.
Der dann sehr gut zu kombinieren war mit einer dicken Brieftasche. Das waren im Osten, ja, ich weiß nicht, ob das heutzutage die auch noch gibt. Das waren so Stielkämme, die vorzugsweise lila oder gelb waren.
Stielkämme auch noch?
Ja, so ein Kamm mit so einem Stiel dran, dass man ihn auch gleich hatte. Den hatte ich allerdings weniger. Das war so ein bisschen die andere Fraktion. Mhm. Also ich hatte meistens einen kleineren, den man nicht sah, aber ich hatte ihn immer hinten in der Gesäßtasche. Also hier vorne eine Bürste schon ja nicht. Also
sind Sie denn so ein Brieftaschentyp?
Nee, überhaupt nicht.
Sind Sie ein Geldklammertyp?
Auch nicht.
Was sind Sie denn eigentlich?
Die Scheine, das Weiche, nee, wie sagt man denn?
Ja, Weiche, das ist auf jeden Fall weicher als das
also,
Harte.
Also nicht das Harte jetzt, sondern die Scheine, die mal wert sind, die habe ich immer in der Hosentasche. Weil ich habe immer die Erfahrung gemacht, immer gewarnt zu werden, wenn man in bestimmten anderen Städten ist, ob New York, Paris oder so weiter und so fort. Also auf keinen Fall hier hinten, da gibt es so viele Taschendiebe und weiß ich was. Mhm. Aber ich habe noch nie eine Brieftasche da hinten gemocht, weil das immer... fand ich immer sehr unförmig, diese Riesenbeule da. Und deswegen habe ich immer vorne in der Hosentasche
die Scheine
da. Also wenn da einer ran will, da würde ich es definitiv merken. Und
jedenfalls, wenn sie nüchtern
und
sind.
Ja, und Hartgeld habe ich in so einer kleinen Börse. Die habe ich irgendwo in der Jackentasche. Und wenn die einer klaut, ist nicht so schlimm. Ist ja nicht so viel. Ich besitze überhaupt keine Brieftasche. Also wiederum, das Nötige, also Ausweis und so, das habe ich in so einer ganz kleinen Brieftasche, in einer Jacke oder weiß ich was.
Gut, ist ja auch gar nicht Thema eigentlich. Nancy Sinatra haben Sie mitgebracht, Ihr erstes Lied heute, Bang Bang.
Ja.
Wie sind Sie drauf gekommen?
Meine Tochter hat mich drauf gebracht. Also meine Tochter ist jetzt... Ja, meine ältere Tochter ist jetzt gerade 18 geworden.
Rosa,
genau. Und die hat mir mal eine CD zusammengestellt von ihren Lieblingstiteln, ihrer Lieblingsmusik. Und bis dato dachte ich immer, die Musik der jungen Leute heutzutage ist nicht so mein Ding. Also ich bin nicht so ein besonders großer Techno-Fan, ich bin auch nicht so ein großer Hip-Hop-Fan. Und bei mir sind es dann doch die 70 Jahre oder komplett gemischt. Aber ich brauche immer was für das Ohr. Also muss immer ein bisschen mehr als Haltung sein. So, und dann macht sie, und was heutzutage so angesagt ist, und vorzugsweise auch im Internet zu laden, was ich überhaupt nicht kann, ich weiß ja nicht, wie das geht. Und da dachte ich, damit kann ich nicht viel anfangen, aber ich habe mir die angehört von der Rosa und da war dieses Lied drauf, Bang Bang. Und da dachte ich, mein Jott, die haben ja doch einen guten Geschmack, die jungen Leute. Das ist ein wunderschönes Lied. Und dann habe ich erst gehört, dass der Titel schon fast 50 Jahre alt ist. Der muss mir entgangen sein, weil eigentlich finde ich den schön. Und den hätte ich damals, der ist mir irgendwie entgangen.
Die ist anderen, ja ein bisschen melancholisch auch. Ne?
Ja, ich mag den Titel sehr. Ja. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang.
Nancy Sinatra mit dem doch sehr traurigen Lied Bang, Bang.
Ja, daran fiel mir gerade ein. Daran erkennt man eigentlich, dass ich der. In meiner Zeit, in meiner Schulzeit gab es immer die Beatles und die Stones-Fraktion. Und ich gehörte immer der Beatles-Fraktion an, weil ich einfach immer so ein bisschen der Weichere, also von diesen Kontrahenten war. Stones kam dann später, als es eine Haltung wurde, als dann losgerockt wurde in 17. Aber anfangs noch, als ich noch sehr jung war, gehörte ich immer zur Beatles-Fraktion und das zeigt sich in diesem Lied, weil es einfach ein sehr schön zu hörendes Lied ist. Und deswegen gefällt mir das wahrscheinlich.
Hat es Sie geärgert, dass Sie sich entscheiden mussten zwischen Beatles und Stones?
Ach, überhaupt nicht, das ist auch nicht so ernst zu nehmen. Ach, mir hat das will nicht.
Nein, das ging ja vielen so, dass man eben tatsächlich, dass es so diese Fraktionen gab und dass es eigentlich erstaunlich ist, dass es nicht mehr Kinder oder Jugendliche dann gegeben hat, die gesagt haben, ich will mich aber gar nicht entscheiden müssen, sondern dann war man entweder oder. Also
nein, ach, das ist so verbissen wurde bei uns nicht gesehen. Vielleicht im Westen, bei uns im Osten nicht. Man sagt,
da
man
war wieder alles
so.
Besser, ne?
Nee,
alles
das habe ich nicht gesagt. Ich weiß es nicht, aber das war eigentlich mehr oder weniger sehr humorvoll zu geben. Also zum Beispiel der Stärkste in unserer Klasse war auch ein Beatles-Fan, damit war ich auf der sicheren Seite. Aber ich hab natürlich auch Stones gehört, aber zum Beispiel, wenn alle Satisfaction hörten, den
dann haben Sie lieber Angie gehört.
Nee, ja, Angie oder Heart of Stone oder Painted Black, die mochte ich viel lieber.
Da
Songs.
Konnte man ja auch langsam mit den Mädels tanzen. Das hat ja dann auch seine Vorteile.
Auch, ja. Na, bei Angie vor allem, ja.
Woher kommt eigentlich, also, na doch, ich habe es mir gerade selbst beantwortet, Klammerblues. Also ich kannte nur Blues, ja. Und irgendjemand hat dann, das würde Klammerblues heißen, wahrscheinlich, weil man sich so aneinander geklammert hat. Oder gibt es da noch eine andere Erklärung für? Kennen Sie das Wort Klammerblues auch nicht?
Nee, noch nie gehört. Okay.
Gut. Zur Welt kamen Sie am 27. Dezember 1958 im Osten der Stadt, in den Hackeschen Höfen oder in der Nähe der Hackeschen Höfe haben Sie gewohnt.
Ja, also ich bin...
Wobei Sie sind, oder sind Sie sogar in Charlottenburg zur Welt
gekommen? Nee, ich wurde geboren in... Also geboren wurde ich in Mitte in der Tucholsky-Straße, in der Universitätsfrauenklinik bei Professor Kratz. Das war damals so eine Koryphäe.
Liebe Grüße.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob er noch da ist. Und meine Mutter wohnte da, das war ja noch kurz vor Mauerbau. Und da wohnte meine Mutter in Charlottenburg. Mhm. Das war eigentlich genau genommen meine erste Adresse. Deswegen würde ich mich aber trotzdem nie als Westberliner bezeichnen. Und und ich glaube auch noch im Tiergarten noch eine Adresse gehabt. Aber daran kann ich mich nicht erinnern. Meine Mutter hat es dann so gemacht, nach der Mauer, nach dem Mauerbau, also lange danach, Ende 61, erst im Dezember oder so, hat es meine Mutter andersrum gemacht wie die meisten. Also anstatt noch rechtzeitig oder in letzter Sekunde von Osten in Westen zu fliehen, hat es meine Mutter umgekehrt gemacht. Wobei ich das jetzt nicht als Flucht bezeichnen würde, das war kein Problem. Also lag daran, sie war schon an der Volksbühne engagiert als Schauspielerin und die lag in Ostberlin, liegt immer noch in Ostberlin, und verheiratet mit dem Mann, dessen Namen ich trage und der ein überzeugter Kommunist war und heute noch ist. Und aus diesen beiden Gründen hat sich meine Mutter entschlossen, dann den Wohnsitz dann doch auch trotz Mauerbaus in Ostberlin zu suchen, und zog dann nach Pankow. Und das war Ende 61 und meine Erinnerung setzt auch erst da ein, da war ich 3 Jahre alt. Und wie gesagt, deswegen würde ich mich nie als Westberliner bezeichnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wurde ich dann später öfter gefragt, ob ich das gut fand, dass meine Mutter das umgekehrt gemacht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht muss ich meiner Mutter sogar dankbar sein, weil so die Zeit so zwischen 14 und 17, 18 war ich ein sehr renitenter Jugendlicher, beziehungsweise also nicht bösartig, aber ich habe eigentlich immer nur das gemacht, wozu ich Lust hatte. Ich habe alles ausprobiert. Also ich war der Erste in der Klasse, der in die Kneipe ging, Bier trank, zur Disco ging, Motorrad fuhr, rauchte, eine Freundin hatte und alles ausprobiert. Und auch bei Partys dann so bestimmte Sachen, die das alles noch ein bisschen befördert haben. Bei uns gab es noch keine Drogen, aber dann hat man sich in die Cola-Wodka dann manchmal noch einen Faustan drin gerührt.
Prima Sprit mit Faustan gestreckt mit Cola.
Genau, also wie gesagt, das ist sehr lange her, man probiert das aus.
Faustan ist das. Zu was führt das?
Naja, das wird ein bisschen, dreht. Ein bisschen schneller dreht.
Es macht einen nicht langsamer, weil das ist ja so eine Antwort eigentlich auf Valium, habe ich gedacht.
Faustan ist das, was heutzutage Valium heißt. Ich glaube,
und trotzdem macht es schneller?
Was denn schneller?
Haben Sie nicht gerade gesagt, dass man dann alles etwas schneller macht?
Nee, dass es schneller dreht, also knallt, also wie sagt man?
Okay, und dann wird man dann ruhig, da kommt man dann runter oder ist es dann so, dass man Energie kriegt?
Wie gesagt, das haben wir ja nur nicht tagtäglich gemacht, auch nicht bei jeder Party.
Nein, ich wollte nur wissen, was für ein Effekt. Ich will es auch niemandem zur Nachahmung raten. Nee. Und ich glaube, es geht auch heute gar nicht mehr. Die Sachen wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Aber wollten Sie eher runterkommen oder wollten Sie eher hochkommen?
Nee, wollte einfach sich bedröhnen. Wenn das nicht zur Verfügung gestanden hätte, so diese kleinen Hilfsmittel, hätte man wahrscheinlich so lange getrunken, bis es gereicht hätte.
Alles klar.
Damals. Also heute macht man diese Druckbetankung.
Und es gibt ja Leute, die kiffen, weil sie ruhig chillen wollen. Und es gibt Leute, die koksen, weil sie rennen, tanzen, springen wollen.
Beides.
Okay.
Also man wollte entspannt sein, aber man wollte noch alles können.
Alles.
Und das würde ich jetzt überhaupt nicht überbewerten, um Gottes Willen. Ich wollte eigentlich sagen, bei uns gab es, Gott sei Dank, jedenfalls nicht meines Wissens, harte Drogen. Und deswegen sage ich so, ich hätte alles ausprobiert. Ich hätte in diesem Alter wahrscheinlich auch das einfach aus Neugier ausprobiert. Und da gibt es ja die eine oder andere Droge, da kommt man da nicht mehr weg von. Und aus diesem Grund bin ich meiner Mutter nicht undankbar, dass sie sich für diesen Weg entschieden hat. Wer weiß, ob ich sonst noch hier sitzen würde. Das wollte ich einfach damit nur sagen.
Ach, sicherlich gibt es auch ganz andere Dinge, die in ihrer Biografie so vielleicht gar nicht gelaufen wären. Also wer weiß. Also es wird nicht nur dieser Drogenschutzfall gewesen sein, sondern auch andere Sachen, die dann ihre Biografie zu der gemacht haben, die sie jetzt ist. Das sind ja noch ganz andere Punkte, die auch sehr interessant sind. Aber wann ging es denn dann zu den Hackeschen Höfen? Erst von Pankow aus, dann später?
Wir sind nach Pankow gezogen, da habe ich meine Kindheit verbracht. Ja. 71 sind wir ins Hans-Loch-Viertel, also nach Lichtenberg gezogen. Da habe ich meine Jugend verbracht, wo auch die meiste Musik daherkommt aus dieser Zeit und meine ganze Clique, mit denen ich heute noch eng befreundet bin, also mittlerweile seit 40 Jahren.
Toll.
Und meine Mutter wohnt immer noch da. Das ist so Neubau, so Plattenbau, aber gemütlich mit viel Grün und nicht so hoch. In der Nähe des Tierparks, des Ostberliner Tierparks. Dann habe ich den klassischen Weg, der bei uns gegangen wurde in der Regel, 3 Jahre in der Wohnung der Oma gewohnt, weil man bei uns war auf einer Wohnung 20 Jahre Wartezeit und dann ein Raum Hinterhof und so. Also meine Schwester zum Beispiel hat noch mit Familie, Frau und Kind, Mann und Kind, in der Oderberger Straße gewohnt, die heute natürlich sehr angesagt ist. Also letzter Hinterhof, 4 Treppen, Toilette, eine halbe Treppe tiefer, aber nur Toilette, kein Bad. Nur ein Zimmer mit Mann und Kind verheiratet und so jahrelang.
Oh lala.
Genau, und ich habe das so gemacht, wie viele gemacht haben. Die haben sich dann in die Wohnung der Oma als Untermieter eingemietet. Und wenn die Oma dann naturgemäß irgendwann nicht mehr da ist, ist man drin geblieben. So haben wir das auch gemacht. Mhm. Meine Oma hat mich selbst dazu aufgefordert. Sie sagt, wenn sie nicht mehr da ist, die schöne Wohnung, die verfällt dann wieder.
Und guter Mietvertrag und so,
genau,
alles super.
Mhm. Genau, und das war eine Zweiraum-Plattenbauwohnung und das war damals sehr begehrt. Mit. Und dann konnte ich gleich tauschen. Ich habe insgesamt 3 Jahre drin gewohnt. Ja, als ich die dann hatte, habe ich getauscht. Ja.
Okay, jetzt müssen wir erstmal schnell Musik spielen. Wladimir Wysotzki haben Sie mitgebracht.
Ja.
Das Lied können wir es nicht lesen. Also let's face it, es ist kyrillisch und es ist 2 Punkt ungefähr.
Ja, ich kann es lesen, aber ich habe meine Lesebrille vergessen.
Verstehe. Ja. Also es ist schön.
Ja, eigentlich alle von Wysotzki.
Okay.
За нашей спиною остались падения, закаты, ну хоть бы ничтожный.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Schauspieler Florian Martens und ich möchte Ihnen einen kleinen Leckerbissen präsentieren, ein Stück von Mark Almond, aber nicht der mit C und der von Softcell, sondern ein anderer Musiker. Dieses Lied hier heißt Return to the City und ich habe es gefunden auf der Private Collection von Dorfmeister, ein super Sampler, den Sie sich durchaus zulegen könnten. Donnerlittchen, werden Sie sagen, was war das denn tolles? Ja, Mark, Almond Mark mit K, Return to the City. Radio 1, die Hörbarust, heute mit dem Schauspieler Florian Martens. Und Sie wären nicht unsere aufmerksamen Hörer, wenn Sie nicht angerufen hätten, um uns zu sagen, das Lied, das wir da vorhin gehört haben, das wir nicht lesen konnten, von Wladimir Wysotzki, heißt Czornie Buschlatui.
Czorne Buschlatui, da.
Da. Und was ist das genau?
Schwarze Jacke oder so in der Art. Oder schwarze Uniformjacke heißt es.
Sie wollten etwas noch sagen zu den Künstlern?
Ja, also ich bin, gut, das ist bekannt für die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein absoluter Wysotzki bin. Ich habe von dem sämtliche Platten, die es gibt, die habe ich mir in Moskau selber noch gekauft, dann später brennen lassen, als man das dann konnte.
Brennen lassen, wollten Sie sagen, ha?
Genau. Nee, und ja. Wysotzki war ein russischer oder sowjetischer, wie man will, damals Sänger und Schauspieler, einer der berühmtesten, der berühmteste Hamlet-Darsteller in der Sowjetunion. Bei Lubimov am Taganka-Theater hat er Hamlet gespielt. Und dann war das ein Liedermacher, der also im ganzen Volk beliebt war, aber in der Regierung, also da wurde er totgeschwiegen. Allerdings mehr konnte man ihm nicht, weil er zu beliebt war. Es war leider ein ganz schwerer Trinker und hat sich 1980 im Alter von 41 Jahren hat er sich totgesoffen. Er war verheiratet mit der französischen Schauspielerin Marina Vladi. Das war ein ziemlicher Filmstar in Europa. Und die hat ihn auch teilweise auch in Paris produziert. Deshalb ist er auch über die Ländergrenzen von Russland bekannt geworden. Und als ich habe mal Theater gespielt in Moskau, am Khat in Moskau, am Künstlertheater. Und wir hatten also ein Gastspiel und da habe ich das Ensemble überredet, statt ans Lenin-Mausoleum zum Grab von Wysotzki zu gehen. Also das habe ich die irgendwie rumgekriegt, weil Lenin-Mausoleum, da mussten alle immer hin, das war so ein Ablaufen der Marke und dann hast du da 2 Stunden gestanden. Und da war der schon 9 Jahre tot und da waren Zehntausende frische Rosenlagen auf dem Grab. Und die kamen nicht von irgendwelchen Touristen oder Ausländern, sondern von den Einheimischen zu einer Zeit, als die Rose von der Mafia verkauft wurde pro Stück für 3 Rubel und der Monatslohn der Durchschnittslohn eines Russen lag da so bei 200 Rubel im Monat. Und jedes, seit 9 Jahren, Zehntausende frische Rosen. Also der Mann war sowas von beliebt. Und ich habe immer früher, also das war auch eine andere Zeit, da habe ich es mir noch ein bisschen besser gehen lassen. Immer wenn ich so meinen Mega-Blues hatte, dann gab es eigentlich nur 2. Dann habe ich mir eine Flasche Wodka aufgemacht, eine Wysotzki-Scheibe reingeschoben und eine Schachtel Gitan und dann ging es ab. Und wenn alles vertilgt war, dann ging es mir wieder gut. Mhm. Also heute.
Auch am nächsten Morgen?
Ja, selbstverständlich. Also heute werde ich nämlich Gebäck trinken, Sherry.
Ja, natürlich. Mit abgewinkeltem kleinen Finger führen Sie die Teetasse zum Mund.
Nein, nicht so, aber das war immer, danach ging es mir immer gut. Egal, was ich von dem gehört habe.
Was sorgt denn für den Blues? Oder was kann denn passieren? Was kann denn aus Ihnen den Blues herauskitzeln?
Och, nur einfach, manchmal hat man... Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Man ist manchmal traurig, manchmal läuft es nicht so, wie man will, oder man macht sich Sorgen, oder man
Haben Sie das Gefühl, besonders empfindsam zu sein?
Ja, na sicher. Mhm. Aber wer ist denn das nicht?
Und gelingt es dann anderen, Sie da rauszuholen, oder machen Sie das am besten mit sich selbst aus?
Naja, ich bin jetzt hier nicht depressiv oder so.
Nein, das habe ich aber auch gar nicht gesagt.
Sehr lebenslustiger
Mensch. Eben, die Frage ist nur, wie kommt man dann da, also da gibt es ja unterschiedliche, die einen lenken sich ab, die anderen machen das mit sich aus.
Ich mache immer alles mit mir aus, aber ich brauche da keine Hilfe, wie gesagt, bin auch nicht krank, mir geht's gut. Aber wenn ich mich natürlich, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin oder ich habe gerade irgendwie so ein bisschen Depri-Stimmung und dann hole ich meine kleine Tochter vom Kindergarten ab, jetzt geht's ja mittlerweile zur Schule, dann ist ja das natürlich komplett vergessen. Na, also das würde mir immer helfen, meine Kinder helfen mir immer, aber die brauchen mir nicht helfen. Aber wie gesagt, man ist ja auch nicht so, dass man muss mir nicht mal schlecht gehen, um mir mal einen Wodka einzufädeln oder eine Gitarre zu rauchen und Wissotski zu hören. Das habe ich auch gemacht, wenn es mir nicht schlecht ging.
Also ich will Sie nicht auf irgendwas festnageln, wirklich nicht. Weder aufs Trinken noch aufs den Blues haben oder so, sondern es hat mich jetzt einfach mal interessiert, weil Sie jemand sind, der ja schon auf mich wirkt, als hätte er gern gute Laune, klar. Also als könnten Sie auch richtig aufdrehen und eine Gruppe auch locker unterhalten. Und ich glaube, Sie wissen ja auch, was Sie für ein Typ sind und wie Sie auf andere wirken. So ein bisschen Berliner Schnauze und einen guten Humor und so weiter. Aber Sie sind auch nicht frei von Melancholie.
Überhaupt nicht.
Und das sind ja manchmal dann auch, es kann ja dann zu Extremen werden, dass man unter Umständen von so einer richtig guten Stimmung plötzlich so rein plumpst. Das geht vielen Leuten so.
Nö, das ist bei mir nicht so. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, auf welche Art und Weise ich Wissotski immer am meisten genießen konnte.
Alles völlig überpsychologisiert.
Nein, das nicht. Sie haben ja völlig recht. Natürlich bin ich ja kein, wie nennt man denn das? Wie sagt man denn dazu?
Wenn was?
Wie sagt man denn dazu?
Wenn was, welches Wort suchen Sie, wofür?
Der nüscht an sich ran. Also ich bin jetzt nicht so der harte Typ oder so. Natürlich bin ich auch melancholisch, das ist ja nichts psychologisches, sondern das ist einfach eine Stimmung.
Genau.
Aber ich bin auch sehr empfindsam, natürlich. Aber ich glaube, das sind alle Menschen, der eine oder andere, die einen nehmen es mehr zu, die anderen weniger. Manche sind ein bisschen abgestumpfter, manche sind extrem anfällig. Ich bin in der Mitte, denke ich mir.
Sind Sie geduldig? Haben Sie sich das mal erklären lassen mit dem Computer, weil Sie vorhin sagten, das kann ich ja gar nicht, also sowas runterladen und so weiter. Lustigerweise hat das Magazin Time an Ihrem Geburtstag am 27. Dezember im Jahr 1982 den Computer zum Mann des Jahres gewählt. So. Keine Ahnung, was die Redaktion da ritt, aber ganz Unrecht hat er sich ja wahrscheinlich nicht, denn der Computer hat ja dann seinen Siegeszug angetreten. Sind Sie jemand, der sich den Computer mal hat erklären lassen und dann irgendwann gesagt hat, nee, Freunde, das muss ich nicht mitmachen, das ist zu viel, oder?
Ja, so natürlich, so in etwa war es. Also ich habe mir irgendwann so ein Ding, also nicht so ein Computer, sondern so ein Lab-Deckel, wo man Deckel zumacht und wegschieben kann. Mhm. Also was die Kasse ist, wenn so ein Monitor im Raum steht oder auf dem Schreibtisch oder so. Und ich benutze ihn ganz, ganz selten. Also ich habe so ein iPhone, damit gehe ich ins Internet, damit kann ich E-Mails empfangen oder notfalls auch schicken. Aber der Computer hat mir eigentlich mal wegen der Kinder gekauft. Da können die Harry Potter Filme gucken oder so eine Spielchen machen, so was Elektronisches. Ich weiß auch, wie man den benutzt. Also ich kann auch ins Internet gehen und ich habe letztens so gelernt, wie man sich was kaufen kann, so, weil ich ein großer Filmfreak bin und dann bei Amazon so Filme kaufen. So, das kann ich auch schon. Wobei mit der Kreditkarte, das ist dann mal so eine Nummer. Aber ich kann zum Beispiel nicht Schreibmaschine. Ich weiß ja nicht, wie die Leute heute Schreibmaschine schreiben können. Das war bei uns, nicht falsch verstehen, aber das war bei uns definitiv ein Frauenberuf. Also der hieß Facharbeiter für Schreibtechnik. So dass man Schreibmaschine lernt, also Sekretärin und so. Den gab es nicht als Männerberuf. Und heute können alle Leute,
viele machen so zwei Finger und das geht dann extrem schnell. Und für alle, die es interessiert, und falls es sie mal zu drei oder zwei drehfreien Tagen verschlagen sollte, ich habe das tatsächlich auch mal gelernt innerhalb von zwei Tagen nach so einem Buch. Man soll es nicht glauben, aber genau das lernt man und es geht. Man kriegt so ein Buch, dann fängt man an mit so ganz Pipi-Aufgaben so. Man legt seine Hände auf die Tastatur und stellt zum ersten Mal fest, dass es dort zwei Felder gibt, nämlich G und H, die so einen leichten Huppel haben, damit man blind mit den beiden Zeigefingern immer diese Ausgangsposition als Tasten findet, als Handhaltung. Mhm. Und von dieser Handhaltung aus geht es nach oben und nach unten mit so ganz einfachen Pipi-Lala-Übungen. Mhm. Und ich schwöre Ihnen, auch wenn Sie jetzt so gucken...
Nee, aber ja, ich brauche das aber auch ja nicht.
Ist es F und J? Ach, es ist F und J, okay. Und dann links davon sind dann, also
Ich habe schon mal fünf Minuten gebraucht, um eine G zu finden. Und ich habe noch viel länger, ich glaube eine Stunde gebraucht, diese Brezel, die man immer in die E-Mail schreibt. Ich habe sie gesehen auf der Taste, das kam aber nicht, wenn ich...
Ja, das Tolle ist aber, ja, das sind dann so Kombinationen. Das Tolle ist, dass sie irgendwann, so wie ich habe mich jetzt ja total vertan mit diesen beiden Buchstaben. Man weiß nicht, wo die Buchstaben sind, weil man das dann blind tatsächlich, man schreibt dann, ohne dass man auf diese Tasten guckt. Und das kann man ganz schnell auswendig lernen. Das Gehirn hilft einem dabei.
Ja, auch noch in meinem Alter.
Naja, gut, das weiß ich natürlich auch bei ihr. Hallo 52, was ist das denn?
Nein, aber ich man lernt doch nicht mehr so schnell. Also ich vergesse das immer. Ich habe mir was erklären lassen am Computer, wie es geht, und dann habe ich es wieder vergessen. Aber ich brauche die auch kaum. Das ist ein Zuzug zur Not habe ich.
Procol Harum haben Sie mitgebracht. A Whiter Shade of Pale.
Ja.
Ja, wie ja? Was ist denn da für eine Geschichte, die dahinter steckt?
Also das ist eigentlich, der Titel, der so steht für diese Zeit. Meine Jugend waren ja die 70er Jahre und natürlich die Musik, die dazu gehört. Und das ist bis heute für mich eigentlich die Musik, die ich am meisten mag. Und da war einer der prägenden Titel war diese Whiter Shade of Pale von Procol Harum neben Whiskey in the Jar. Ich weiß nicht, ob wir das noch spielen.
Das spielen wir auch noch.
Das spielen wir auch noch. Das wusste ich jetzt nicht noch. Und wenn wir hatten so eine, bei Whiter Shade of Pale habe ich immer eine Erinnerung, weil ich da meine erste große Liebe, glaube ich, kennengelernt habe. Da lief der irgendwie. Und zwar ich glaube, auf einer Disco kennengelernt. Ich glaube, so ja, auf einer Dorfdisco. Und dann sind wir mit dem Zug nach Hause gefahren. Und dann hatte so ein Kofferradio bei. Und da kam die Musik raus. Und seitdem, und das war genau die Zeit. Das war so Mitte, Ende 70er Jahre. Und da, den Titel habe ich immer noch drauf. Und Procol Harum mag ich sowieso. Und es gibt so ein paar Titel, die stehen für diese Zeit. Also für mich jedenfalls. Das ist unter anderem dieser. Ein, zwei andere kommen noch. Für mich, für andere ist es eben meinetwegen irgendein Stones-Titel oder
Egal.
Aber für mich steht der so richtig für diese Zeit, 70 Jahre, wo man tanzen ging, Hyde Park, Passage und so weiter, abrockte, da war Whiter Shade of Pale war immer bei und noch ein paar andere, die noch eventuell kommen.
Radio 1, die Hörbarust, A Whiter Shade of Pale, Procol Harum, mitgebracht von dem Schauspieler Florian Martens, der heute hier zu Gast ist. Ihren Vater haben Sie, Sie haben zwei Väter, wenn man so will, Ihren leiblichen Vater haben Sie bei einem Essen mit Ihrer Mutter kennengelernt, als es im Johanneshof oder so in einem Hotel, Sie waren zusammen essen, mit einem Mann, den Sie bis dato... Kannten Sie den aus der Zeitung oder gar nicht?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist natürlich mein leiblicher Vater, der Kieling. Aber bis dato dachte ich, der kam 1968, da war ich dann Anfang 68, war ich 9 Jahre alt, da kam der in die DDR und da habe ich ihn erst kennengelernt. Bis dato dachte ich, dass dessen Namen ich heute noch trage, der Martens, der ebenfalls Schauspieler und Regisseur war, ebenfalls Schauspieler und Regisseur später war, mein Vater ist. Und ich war damals in der 4. Klasse, ging in Pankow zur Schule, wo ich jetzt wieder wohne. Und da gab es so eine, da war das so Sitte, dass einmal in der Woche musste ein Schüler schon um 7 musste die Klasse antreten und ein Schüler war beauftragt, über die aktuellen politischen Themen vor der Klasse zu berichten. Mhm. Mit wohlgemerkt 9 Jahren und dann auch noch in der DDR, wo das natürlich nicht so bunt war mit den Schlagzeilen. Und just in dieser Woche war ich dran, als mein Vater mit Pauken und Trompeten aus politischen Gründen von Westen in den Osten übersiedelte. Also das hatte mit der 68er Bewegung zu tun, Anti-Vietnam-Kriegsdemonstration, wo er aktiv beteiligt war und so weiter.
Man muss dazu sagen, Ihr Vater war zu der Zeit schon sehr, sehr bekannter Schauspieler. Ja, ja. Die Zeitungen berichteten über ihn. Und es gab einen Skandal, er hat einen Preis bekommen, den er zurückgegeben hat, den er versteigert hat, glaube ich, zugunsten des Vietkongs.
Ja, ja.
Die goldene Kamera hat er zurückgegeben. Genau. Aus Protest gegen die Politik des Axel Springer Verlages.
Genau,
also er
genau.
war sehr politisch und ist dann aktiv für 2 Jahre, er dachte wahrscheinlich für länger, aber erst mal rübergegangen in den Osten.
So. Genau.
Und das stand dann auch in der Zeitung? Oder?
Das stand natürlich in allen Zeitungen, Titelsender, klar. Also so ein großer, berühmter Westschauspieler entscheidet sich für den sozialistischen Staat auf deutschem Boden. Gut, und ich sah das und dachte ich, naja, das ist ja spannend, dann kann ich ja darüber berichten. Muss ich jetzt nicht über irgendwelche erfüllte oder nicht erfüllte Fünf-Jahr-Pläne oder den Staatsratsvorsitzenden Erich von Elf, damals war es ja noch Walter Ulbricht, irgendwas, wie dem gerade geht, und habe über diesen Menschen berichtet,
Wolfgang Kieling.
Namen habe ich damals noch falsch ausgesprochen. So, und dann, und das war relativ spannend für unsere Verhältnisse, dass da einer kommt. Und dann hat mich am Abend meine Mutter beiseite genommen und hat gesagt, du pass mal auf, über den du heute erzählt hast, das ist dein Vater. Und da habe ich natürlich, da sind wir bei dir Hosendreher weggeflogen, weil damit habe ich nicht gerechnet.
Nee, natürlich
aber
nicht.
Mit 9 Jahren, mein Adoptivvater war damals schon nicht mehr, der war schon weg, die waren schon geschieden und da war schon der Kontakt also fast abgebrochen. Und das für mich war halt eine spannende Sache, hatte plötzlich einen berühmten Vater für so einen kleinen Stift mit 9 Jahren und dann auch noch aus dem Westen. Also da hing natürlich was ab und dann haben wir uns da zum ersten Mal getroffen. Das war zufällig, war zwar nicht zum Essen, war bei ihm im Hotelzimmer. Das er jetzt seine erste Anlaufadresse, als er übergesiedelt ist, bevor er hier eine dicke Villa dann bekam, weil er in ein Wendenschloss oder ein großes Haus, war dieses Hotel Johanneshof in der Johannesstraße bei der Friedrichstraße. Das gibt's heute, die Straße gibt's zumindest noch, ja.
Sie wussten ja, wie er aussieht, dadurch, dass Sie Fotos gesehen haben.
Nee, das hab ich nee, glaubt. Erst später.
Ach so, also das heißt,
Ach so, ja, von die ganz aktuellen in den DDR-Zeitungen. Mhm. Ja, die habe ich natürlich gesehen.
Ja, weil dann kommen Sie dahin und sehen diesen Mann und können Sie sich an das Gefühl erinnern, ob Sie nervös waren oder ob Sie einfach freudig waren oder ob Sie stolz waren oder?
Ich war auf jeden Fall gespannt. Und ich war sehr erfreut.
Er wusste ja von Ihnen, auch ja, wenn er sich die ersten 10 Jahre Ihres Lebens nicht hat blicken lassen, aus welchen Gründen auch immer, das können wir jetzt oder wollen wir nicht besprechen. Mhm. Aber wie ist er auf Sie zugegangen? Hat er Sie in den Arm genommen, die erstmal...
Nee. Mein Vater ist genauso ein zurückhaltender Typ wie ich gewesen. Und das ging also sehr, zwar herzlich und warm, aber erstmal distanziert. So bin ich ja auch. Ich bekam gleich noch eine kleine Schwester dazu, die hat da eine Hand gehabt. Da hatte ich noch eine Schwester.
War das Gisela Uhlen schon?
Nee, Annette. Annette, ne? Meine mittlere Schwester. Okay, und die ist leider Anfang dieses Jahres verstorben.
Oh, okay.
Und die andere, die Susanne,
Susanne Uhlen.
Ist, die habe ich erst 20 Jahre später kennengelernt. Aber mit der habe ich damals so die 2 Jahre, die er da war, verbracht. Also viel. Wir haben uns gleich wunderbar verstanden.
Super.
Und sind los. Und ich hatte ja schon die Tanja, meine jüngste Schwester. Und jetzt hatte ich dann 2 Schwestern, haben wir viel zusammen gemacht. Allerdings, das hat dann auch nicht so lange gehalten. Kieling ging 2 Jahre später wieder weg, als er mitgekriegt hat, ist doch nicht so das Wahre hier. Und meine mittlere Schwester, also die Annette, die blieb mit ihrer Mutter noch ein paar Jahre, ich glaube bis Mitte der 70er. Und dann sind sie auch wieder rüber. Aber der Kontakt ist nie abgebrochen. Also bis Anfang dieses Jahres, wo sie leider gestorben ist, wie gesagt. Aber und die Mutter, die Johanna Kieling, ist eine Bühnenbildnerin und Malerin und mit der habe ich auch noch Kontakt. Die lebt in München, Ja, und sonst. Ja. Und Susanne, meine älteste Schwester, die auch Schauspielerin ist, die habe ich dann 20 Jahre erst später kennengelernt. 89 hatte die irgendein
Casting.
Da sieht
man die Ähnlichkeit überhaupt gar nicht. Also wenn ich ein Foto ihres Vaters neben sie halte, das ist wirklich frappierend. Das ist unglaublich, wie ähnlich sie sich sind, was sie ja milliardenmal schon gehört haben.
Nee, ich habe kein Problem.
Wo man jetzt Susanne Uhlen nicht unbedingt, also mit dieser feinen Nase, diesem ganz feinen Gesichtchen. Wie auch immer, die erste Stunde ist fast rum. Wir haben eine Neuerung im Programm. Sie hören jetzt nämlich gleich einen Veranstaltungstipp und danach hören Sie das Lied, das sich Florian Martens noch gewünscht hat. Wir sind jetzt bei Jethro Tull, Locomotive Breath. Wollen Sie da noch kurz was zu sagen?
Ja.
Was denn?
Ich war in der DDR, in Ostberlin, im Osten gab es so Mitte der 70er Jahre, war die angesagteste Diskothek bzw. Musikladen, also wo auch Livebands auftraten, war das Kulturhaus der Eisenbahner in Karlshorst. Und da war ich Ordner. Also heute würde man Türsteher sagen. Mhm. Allerdings war ich nicht nur an der Tür, man war auch im Saal eingeteilt oder da und da. Und wenn nicht, und da spielten damals ganz angesagte Bands, ich glaube sogar die Pudis vor meiner Zeit noch, ich war ja nur die letzten beiden Jahre da, und glaube ich Renft und so, und zu meiner Zeit dann zum Beispiel eine gewisse City-Rock-Band, die dann später berühmt wurde, nur als City. Mhm. Aber manchmal war auch nur Diskothek. So, und da begann es immer mit dem Titel Locomotive Breath von Jethro Tull. Und dieser Titel ließ sich so geil tanzen. Da bin ich, auch wenn ich Dienst hatte, muss ich erstmal auf der Tanzfläche, weil ich erstmal tanzen. Also nicht alleine, aber
nee, na klar.
Ja. Und den habe ich immer noch drin.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute zu Gast der Schauspieler Florian Martens. Und ich habe vorhin in der Einleitung schon gesagt, dass Ihr Weg hin zu Ihrer Berufung und Ihrem Beruf gar nicht so eindeutig war. Also Sie waren ein wilder Schüler und Sie hatten in Staatskunde, glaube ich, eine 4.
Staatsbürgerkunde.
Staatsbürgerkunde, ja, genau. Und dann gab es noch allgemeines Benehmen, glaube ich. Da gab es eine 5, glaube ich sogar. Und so kam es, dass Sie wahrscheinlich auch ein bisschen früher von der Schule gegangen sind. Sie wollten ja ursprünglich was mit Pferden machen. Da hätte es ja verschiedene Möglichkeiten gegeben als Jockey. Sind Sie denn so ein kleiner Junge gewesen?
Nee,
dass Sie so
eben nicht. Deswegen konnte ich, war natürlich völliger Schwachsinn. Also ich bin in also Rennpferde sind sozusagen mein Leben gewesen, also außerhalb meines Privatlebens. Ich bin da mit 15 habe ich da angefangen. Mit 11 Jahren habe ich überhaupt reiten gelernt. Mit 15 bin ich zum Rennsport gegangen, habe Rennpferde geritten und das war so wie, wie wenn man nochmal umsteigt vom Volkswagen, vom Ferrari oder so. Das ist so die oberste Stufe, wenn man so ein Rennpferd unter sich hat. Und natürlich war ein Traumberuf, war Jockey, aber das war von Anfang an völliger Schwachsinn, weil da hätte ich einen Kopf kleiner und einen halben Zentner leichter sein müssen. Und aber dann gab es noch die Möglichkeit, Rennen zu fahren. Das habe ich dann später auch gemacht.
Sie hatten also, ja auch eine Lizenz.
Ja, ja, Lizenz hatte ich auch zum Rennreiten. Aber ich habe nie das Gewicht geschafft. Also selbst nur für Amateure. Also ein Jockey sollte nicht mehr als 55 wiegen und ein Amateur nicht mehr als 65. Aber selbst das habe ich nicht geschafft damals, Amateur. Also auch nicht mit 17, 18, ich weiß nicht, wie alt ich war, 20 maximal. Und dann gab es noch die Trabrennfahrer, aber da gab es keine Lehrstellen, meine Zeugnisse waren zu schlecht. Und dann wollte ich überhaupt was mit Pferden machen. Und es gab viele Gestüte in der DDR. Ich habe mich an allen beworben, an einem sogar zwei Wochen unentgeltlich gearbeitet, am Ende zwischen der 9. und 10. Klasse. Weil ich Pferdewirt in der DDR hieß, das Facharbeiter für Leistungssport,
Pferdesport und Leistungsprüfung.
Also ja, genau, werden wollte. Heute heißt es Pferdewirt. Und da war ich voll integriert mit den Lehrlingen, hab da vorgeritten und reiten konnte ich ja und alles. Und nach 2 Wochen haben die gesagt, wir sehen uns dann nächstes Jahr, wenn du im ersten Lehrjahr bist. Und dann Ablehnung wegen der Zeugnisse. Also ich habe auf meinem Zeugnis so den einen oder anderen DDR-Rekord. Unter anderem steht da, ich kam 183 Mal zu spät auf dem Bewerbungszeugnis. Und im Schuljahr hat glaube ich bloß 195 Tage, wenn man alle Sonntag und Ferien abzieht. Und dann diese Kopffächer. Bei uns war die 5 das Schlechteste, nicht die 6, sondern die 5 das Schlechteste. Und da hatte ich manchmal alles 5. Das waren die Gesamtverhalten, Betragen, Ordnung, Mitarbeit, Fleiß, alles 5.
Was hat denn Ihre Mutter dazu gesagt? Hat die nicht gesagt, Mensch, Florian?
Nein, die war schon ein bisschen frustriert.
Aber nicht streng oder nicht streng genug?
Das,
oder?
Ach, brachte nicht so viel. Also, weil ich hab auch viel für die Natur, Staatsbürgerkunde, alles, wo drauf ankam, hatte ich auch 4 mit Ach und Krach, dass ich bloß versetzt wurde. Aber ich war nicht stockdoof. Also, was mir lag, also Deutsch war ich der Beste. In Deutsch hatte ich immer eine 1, Russisch hatte ich eine 1, Sport hatte ich eine 1 und Musik zeichnete die auch noch. Aber was mich nicht interessiert hat, habe ich einfach nicht gemacht. Ich wollte bloß nicht sitzen bleiben, das war mir ein bisschen peinlich. Aber das war klar, dass ich nur 10 Klassen mache und kein Abitur.
Sie sind nachts dann hin und wieder mal in den Tierpark Friedrichsfelde gestiegen.
Ach, ja,
zum Wildpferde-Rodeo reiten.
Nein, den habe ich glaube ich nur einmal gemacht. Damals war noch vor meiner Rennpferdezeit, da war ich glaube ich 13, 14. Da ritt ich im Turniersportverein in Neuenhagen, also ich wollte eine Springreiterkarriere eigentlich starten damals. Und habe ich 1,5 Jahre gemacht, habe ich da auch aus disziplinarischen Gründen rausgeflogen. Also wohlgemerkt nicht, weil ich nicht reiten konnte, sondern weil ich mich daneben benommen habe. Und da bin ich mal mit 2 Sportsfreunden nachts in den Tierpark Friedrichsfelde reingeklettert. Und zwar wo die ins Wildpferdegehege. Und da waren die mongolischen Steppenpferde und die waren so eingezäunt mit so Bohlen. Und da sind wir oben rauf und wenn die vorbei kamen, haben wir uns einfach rauffallen lassen. Und wer am längsten drauf blieb, hat halt gewonnen. Ohne, wohlgemerkt, ohne Trense, ohne Sattel, ohne alles. Und am nächsten Tag kam ich dann mit so einer Schiene den Arm geprellt. Aber ich habe mir in meinem Leben, ich habe viele Stürze mit Rennpferden nicht nur überlebt, sondern ich habe mir noch nicht mal was gebrochen. In meinem ganzen Leben nicht.
Also gerade ohne Sattel zu reiten, das ist schon für Frauen eine schmerzhafte Angelegenheit. Das Wort, um das es geht, heißt Widerrist. Mhm. Es beginnt da, wo die Mähne aufhört. Und es ist so ein Huppelknochen.
Ich weiß, was das ist.
Und ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, na gut, die Indianer müssen es ja auch alle geschafft haben irgendwie mit ihrem Gemächt. Das muss schon auch sehr schmerzhaft sein, sattellos auf einem Pferd zu sitzen, wenn man sich da drauf wirft, oder?
Naja, haben wir ja nur dort gemacht.
Also ja, aber das ist doch aber ein Schmerz in dem Moment zwischen den Beinen, oder nicht?
Naja, man darf sie nicht. Man darf sie nicht auf den Widerriss setzen.
Ja, wenn man da drauf springt auf so ein Wildpferd.
Nee, da muss man besser ziehen. Also das war nicht mein Problem.
Mann, oh Mann. Gut, Ihre Mutter hat die Notbremse gezogen und hat Ihnen eine Lehre als Baumaschinist, glaube ich, organisiert in Brandenburg bei der Bauunion.
Ja, genau.
Ja, und da kamen sie dann sozusagen ins Lager, so wurde es zumindest genannt. Das 90 männliche Lehrlinge, 10 Baracken, 3 Duschen, 3 Klos, die dann wahrscheinlich auch dementsprechend aussahen, genau, wenn nur Jungs da zu Werke waren. Und dort haben sie dann gelernt, was lernt man, mit Planierraupen umzugehen, mit Baggern, mit Kippern?
Eigentlich alle. Das war eine sehr umfangreiche Lehre. Ich hatte, glaube ich, 26 Prüfungen. Baumaschinist heißt also, man ist dann Baggerfahrer, Planierraupenfahrer, Kranfahrer. Je nachdem kann man sich noch spezialisieren auf Turmdrehkran, Autodrehkran oder wie auch immer. Macht den Führerschein für sämtliche Klassen ohne Tonnenbegrenzung schon mit 17. Also den hatte ich schon mit 17. Und man macht eine Schmied. Ich habe eine Ausbildung als Schmied, als Schweißer, als E-Schweißer, als A-Schweißer, als Schweißbrenner, als Schlosser, als alles. Das ist ein extrem komplexer Beruf gewesen. Ja, eigentlich nicht schlecht. Und dann konnte ich auf Montage arbeiten und ich bin eigentlich zwar als Baggerfahrer ausgebildet worden, bin dann aber auf die Planierraupe gewechselt. Also die alten Russendinger noch halt heutzutage.
Apropos Russen, der Russe war ja Ausbilder. 3 Promille.
Ach du lieber Gott, was sie so alle rausgekramt haben.
Ja.
Na gut, die Geschichte, wenn ich jetzt 5 Minuten habe, erzähle ich die Geschichte.
5 Minuten nicht, 2.
Aber okay, da muss ich mich jetzt kurz zusammenreißen. Das ist Lichtenberg Nordost hieß das, glaube ich, das heute Biesdorf oder Kausdorf. Da war, oder heute vielleicht so ein Neubaugebiet, da waren so stufenweise Baugruben ausgehoben. Und jede Stufe war wie so ein Plateau, wo richtig gearbeitet wurde, wo Baumaschinen standen, LKWs und so weiter und so fort. Ich hatte, glaube ich, meinen ersten Tag in der Praxis als Lehrling. Er musste früh um 5 da anreiten. Es war ziemlich, ich weiß nicht, ob es Winter war, aber wegen der Tageszeit zumindest war es arschkalt. Und mein Lehrfacharbeiter hatte den Spitznamen der Russe, weil der konnte nur Feinplanung schieben, wenn er mindestens eine 07er Flöte drin hatte. Und der hat...
Was ist denn eine 07er Flöte?
So ein blauer Bürger, Flasche Wodka. 07 Liter, meine ich.
Klar.
Und ich kam zu dem an und die Raupe tuckerte schon und war schön warm. Und der sagte, ich gehe erst mal frühstücken. Der Tieser ist an den Kiosk gegangen, hat sich eine Flasche Wodka geholt. So, ich war alleine in der Raupe. Er hatte mir aber vorher schon gezeigt, wie das funktioniert. Aber sonst noch nichts. Jedenfalls, der Russe war frühstücken, ich saß in der Raupe. Und unten ein Plateau tiefer fuhr sich ein krass Kipper fest. Das sind so eine 12-Tonner respektive 24-Tonner, wenn sie beladen sind.
Die so Sand auskippen.
Genau, den habe ich dann später selber gefahren.
Okay.
Der fuhr sich fest, das heißt, eine Planierraupe muss ran, um den wieder rauszuziehen. Und die sahen die Raupe oben, wussten ja nicht, wer ich war, und riefen mich. Und die wollten mich nicht blamieren, sondern alles klar. Und hab die gestartet und eine Raupe hat 6 Gänge, allerdings, die muss man alle einlegen im Stand. Also die fährt maximal auch 20 Stundenkilometer. So, und ich wusste nicht, ob der erste oder der fünfte oder so. Wahrscheinlich habe ich den fünften erwischt, bin losgefahren und die rollte gleich relativ schnell los. Und dann ging es runter zu diesem Plateau auf so Gehwegplatten. Die waren genauso breit wie die Raupe oder so etwas schmaler, sodass die Ketten sogar noch so 20 Zentimeter rechts und links überstanden. Und da ist rechts und links ging's richtig bergab. Und dann hat die Raupe hat eine Lenkhilfe und eine Lenkbremse. Wenn man mit der Lenkhilfe macht man eine normale Kurve, mit der Lenkbremse tritt man rauf und die dreht sich egal wie schnell man war, in dem Moment auf der Stelle. So, und ich also irgendwie geschafft, da runter zu dem Plateau auf diese Gehwegplatten zu kommen. Und dann bin ich so im Zickzack runtergefahren und kam unten an und vor mir war ein riesen Kabelgraben. Den habe ich in letzter Sekunde gesehen und habe Lenkhilfe und Lenkbremse betätigt. Was hieß, die Raupe drehte sich im Stand. Ich flog natürlich auf den Werkzeugkasten, und die Raupe fährt dann alleine weiter. Und als ich mich wieder aufgerappelt habe, sehe ich in letzter Sekunde vor meinem 4-Meter-Schild so ein Klohäuschen. So wie heute Dixies, die waren damals bloß aus Sperrholz oder Pappe oder weiß ich was, die standen da überall rum. Und ich habe wiederum in letzter Sekunde habe ich die Notbremse gezogen, Lenkbremse und Lenkhilfe, hat sie wieder auf der Stelle gedreht. Ich habe das Klohäuschen aber noch mit dem Schild so gerade so erwischt. Das hat sie wieder gedreht wie so ein Kreisel. Und da kam tatsächlich dann einer raus, die Hose im Sprung, hier lenkt den Klops in der Hose. Also das hätte eine Sekunde später reagiert, hätte ich Feinplanung aus dem gemacht, hätte ich überhaupt nicht gemerkt. Also den Kollegen samt Klohäuschen hätte ich fast einplaniert.
Sehen Sie, und ich habe mir so gedacht, als ich versucht habe, mich in Ihr Leben hineinzudenken, Mensch, wenn man so ständig so eine Planierraupe fährt, stellt man dann nicht mal mit Absicht irgendwas in den Weg, nur um es sichtbar platt zu machen? Aber Sie haben mir das im Grunde schon beantwortet. Hin und wieder kommen einem sowieso Sachen in den Weg, die man dann platt macht, ob nun absichtlich oder unabsichtlich. Ja. Sonst macht es ja auch
keinen Spaß. Ja, bis er nicht auch böse aussehen könnte.
Natürlich!
Der hätte ja mit Sicherheit nicht überlebt dann.
Nein.
Ja. Und ich hätte wahrscheinlich gar nicht gemerkt.
Oh Gott, es gibt ja wirklich viel blöde Todesarten, aber von jemandem planiert zu werden und dass niemand es merkt, das ist ja schrecklich. Gut, flüchten wir uns in die Musik. Thin Lizzy, das war der Song, den Sie vorhin schon mal angesprochen haben. Whiskey in the Jar.
Ja.
Einfach spielen, oder?
Nee. Achso, das ist wieder, also neben White Shade of Pale, war so diese und Locomotive Press, dieser andere 70er-Jahre-Titel, den ich bis heute im Ohr habe. Das hat was damit zu tun, dass bei mir im Hans-Lochviertel, wir waren so eine Clique und einer davon hieß Bonnie und Bonnie hatte einen Partykeller in der Platte unten drin. Und da war immer, wenn wir da waren, ich habe die Erinnerung, da wurde gelacht, da wurde gefeiert, da wurde geknutscht und getrunken und gerocht und immer Whiskey in the Jar, das war wie eine Hymne von uns. Und deswegen habe ich das Lied immer noch im Ohr. Und also Whiskey in the Jar habe ich die Gesichter, Bonnie, Beere, Witte, Pupsen, wie sie alle hießen, immer vor mir. Und ich wusste noch, welches Mädchen ich da gerade im Arm hatte und vielleicht geküsst hatte. Also das habe ich immer noch so in mir drin. Deswegen habe ich diesen Titel ausgewählt.
Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, mitgebracht vom Schauspieler Florian Martens. Sie sind in diesem Job noch relativ lange geblieben, also auch nach der Ausbildungszeit. Haben Sie, glaube ich, insgesamt noch 5 Jahre als Planierer gearbeitet?
Planierraubenfahrer.
Planierraubenfahrer.
Also allgemein, ja. 5 Jahre, nee, ich habe gelernt von 75 bis 77 und dann noch auf Montage gearbeitet bis 1 Jahr noch dazu, 1,5 Jahre auf Montage bis Ende 78. Dann habe ich mich nach Berlin versetzen lassen, also wo ich ja sowieso lebte, weil ich war so auf Montage, heißt, ich war im Oderbruch an der polnischen Grenze immer so auf Außenbaustellen. Wir lebten in schienengebundenen Bauwagen, auf, bis ich war unter verschärften Verhältnissen, aber war nicht unlustig, sagen wir mal so. Aber irgendwann, wir haben 12-Stunden-Schicht gemacht und wenn wir danach dann Feierabend hatten, naja, gab es da nur 2 Themen für die Leute.
Ah, darf ich raten? Na, eins davon war natürlich Frauen, das andere war Alkohol.
Ja, Alkohol und Suff und Damen sozusagen.
Suff und Damen,
ja, Und also das war bei den älteren Kollegen, ich war ja noch Lehrling. Und ich bin da immer mitgegangen, natürlich, aber irgendwann dachte ich, wenn ich hier bleibe, auch dann auch irgendwann älter werde, dann bin ich versackig. Und dann habe ich mich nach Berlin versetzen lassen und dann war mir der Bagger auch zu immobil irgendwann. Ich wollte ein bisschen mobiler sein und habe, da ich ja auch, also Berufskraftfahrer war ja inklusive meiner Ausbildung, habe ich mir dann LKW geben lassen. Habe ich erst Beton gefahren, so ein Trudelbecher, so als Sattelschlepper. Und dann hatte ich allerdings so eine Phase, man nannte das chronischen Tiefschlaf, ich habe immer verpennt und irgendwann haben sie mich rausgeschmissen, weil ich immer zu spät zur Arbeit kam, obwohl das war so eine richtige Bilderbuchbrigade, so eine sozialistische, aber im positiven Sinne des Wortes. Also nicht nur mit einem Bleistift verdient, sondern wenn es zu tun war, sind wir nach Hause gegangen und wenn der Beton gemacht werden musste, wenn es brannte, dann haben wir auch Überstunden gemacht, ohne uns die bezahlen zu lassen. Mhm. So sollte das eigentlich sein. Das war wie Spur der Steine, hier eins meiner Lieblingsbücher von damals und so weiter und so fort, wo das noch so richtig wo noch richtig gearbeitet wurde, also mit Sinn. Na, das war ja dann später nicht unbedingt der Fall. Und dann bin ich zu Tiefbau gewechselt und da habe ich dann Krasskipper gefahren.
Krasskipper. Und mit dem sind Sie ja dann auch bei Ernst Busch vorgefahren. So geht zumindest die Legende. Also etwas in Ihnen, ob es nun, ich weiß nicht, ob Ihr Vater da irgendeinen Einfluss drauf hatte. Kontakt hatten Sie zu Ihrem Vater ja, um das zu vervollständigen, die ersten 10 Jahre Ihres Lebens nicht. Nee. Dann haben Sie 1-2 Jahre vielleicht Kontakt gehabt, als er im Osten war. Und dann wieder hat er sich, glaube ich, 10 Jahre nicht gemeldet,
13 Jahre, dann 83 hat er sich wieder gemeldet, als ich an der Schauspielschule war. Das hat er irgendwie mitbekommen, dass ich zumindest, was die Wahl des Berufs betrifft, in seine Fußstapfen trete. Und
warum
hat
denn überhaupt? Haben Sie sich denn überhaupt für die Wahl dieses Berufes entschieden, weil Ihr Vater Schauspieler war? Hat das reingespielt?
Naja, indirekt schon.
Sind Sie angesprochen worden auf die Ähnlichkeit auch? War das ein zusätzlicher Aspekt?
Nee, überhaupt kein Aspekt. Angesprochen schon, weil das ist ja auch Fakt, das sehe ich ja selber. Mhm. Das war kein Fakt, um mich jetzt zu bewerben oder so. Ich wollte nicht mein Leben lang nur ein Berufskraftfahrer bleiben. Wie gesagt, zum Schluss war ich bei Tiefbau, habe dann krass Kipper gefahren, den ich in der letzten Erzählung noch rausgezogen habe aus dem Dreck da. Und ich hatte dann noch vor, also Fernfahrer hätte mich noch interessiert. Allerdings
Es ist ja dann anders gekommen. Sie haben sich bei der Schauspielschule beworben und sind auch gleich genommen worden, mussten allerdings erst mal ihren Militärdienst absolvieren. Aber dazu kommen wir gleich, denn schon steht das nächste Lied an, Karussell, als ich fortging. Möchten Sie noch was dazu sagen?
Nein, das ist einfach, ich habe mir mal so zusammengestellt, so meine liebsten Ostsongs, weil die einen ja auch jahrelang logischerweise begleitet haben, wenn man aus dem Osten kommt. Und eins, was mir nie aus dem Ohr gegangen ist, weil es einfach schön ist, das ist diese balladenhafte Lied von Karussell und Dirk Michaelis, als ich fortging. Und ich habe so, ich habe ja so ein Häuschen am See, wo ich mich immer entspanne, wenn ich da raus und dann, wenn ich da auf der Terrasse sitze und nachts in den Sternenhimmel gucke, dann habe ich gerne Musik von hinten. Und das ist eins von einigen Liedern, die ich da permanent hören kann. Da kann ich einfach, da kicke ich mir die Sterne an, ziehe die Sterne schnuppen und kann träumen. Das hört sich ein bisschen sehr romantisch an, aber das macht mir Spaß. Und dieses Lied, eins von denen, wo ich so, erstens habe ich Erinnerung und zweitens höre ich das immer noch gerne. Ja.
Radio 1. Hörbar Rust.
Der Schauspieler Florian Martens ist heute hier zu Gast und ich möchte Ihnen einen weiteren Sampler ans Herz legen aus der Reihe Coming Home. Hat auch die Band Jazza Nova einen ganz tollen Sampler produziert und von diesem Sampler hören wir jetzt das Lied To Be Lonely und die Band heißt Country Comfort. Ganz schönes Lied von Country Comfort, To Be Lonely. Der Schauspieler Florian Martens ist heute hier zu Gast. Und bevor Sie mit Ihrem Studium beginnen konnten, mussten Sie erstmal den Grundwehrdienst bei der Volksarmee, bei den Seepionieren, glaube ich,
bei der Marine.
Leisten. Genau. Dann haben Sie 4 Jahre studiert, ganz brav, auch nicht abgebrochen oder irgendwie ausgeschlossen worden oder so.
Nee, da nicht mehr.
Dann holte man sie direkt an die Volksbühne und von dem Moment an lief es eigentlich rund. Es gab zahlreiche Engagements, tolle Rollen. Es gab eine Rolle, da ziehe ich seit der Recherche wirklich den Hut, da haben sie einen 48-seitigen Monolog in irgendeiner Weise in ihren Kopf bekommen. Wie nur kann das gehen? 48 Seiten.
Ja, das war Bernard-Marie Coltès. Das war damals so ein angesagter Kultautor in Europa, ein Franzose, der dann allerdings auch ziemlich schnell gestorben ist an AIDS. Und der schrieb Texte, der schrieb Stücke, die galten teilweise als nicht spielbar. Vor allem dieser Monolog, den ich gemacht habe, da die Nacht kurz vor den Wäldern hieß der. Das war ein Satz, der fing auf Seite 1 links oben an und endete auf Seite 48
rechts. Auch das noch? Ein Satz?
Ein einziger Satz.
Horror.
Dagegen war Heiner Müller leichte Literatur, um das jetzt mal so zum Vergleich zu sagen. Und das war also kaum, ich hab...
Wie schafft man das? Wie geht man denn da vor?
Den zu lernen, den
48 Seiten?
Naja, da habe ich schon den ganzen Sommer für gebraucht. Also ich weiß noch ganz genau, das war Welturaufführung. Vor mir hatte, glaube ich, nur einmal Bruno Ganz diesen Text gelesen an der Schaubühne. Und viele Jahre später hat es der Edgar Selge mal in Münchner Kammerspielen gespielt. Aber Edgar hatte zum Beispiel, hat er mir gesagt, er hatte 2 Jahre Vorbereitung und ich hatte 2 Monate, einen Sommer. Und da habe ich also im Sommer, wenn die anderen Bahn waren, habe ich im Keller gesessen. Also im Keller war das, weil ich dann Unterkunft hatte, irgendwo in Bayern oder weiß ich was. Habe den Text mir aufgeknüppelt. Aber ist aber eine nicht so dankbare Sache. Nee, war mein Leib- und Magenregisseur damals, der Gerd Hof. Mit dem habe ich alle Coltès Erstaufführungen gemacht in der DDR. Und das ist so, wie soll ich sagen, das interessiert auch nur eine Handvoll Intellektuelle, weil der kaum zu. Ich habe selber bis heute nicht verstanden, was ich da gespielt habe. Aber er hat funktioniert. Nee, weil da fehlt es mir einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch jeden anderen. Und das war auch
vor der Premiere. Sie wären fast aus dem Fenster gesprungen, weil sie, glaube ich, einen Blackout hatten. Ne?
Naja, aber ich war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein bisschen gefährdet war. Also ich wollte nur eins nicht im Theater ankommen, als ich losgegangen bin. Bin auch bei Rot losgelaufen an der Kreuzung.
Es gab noch eine zweite Rolle, die auch wirklich sehr, sehr undankbar war. Das war der King Lear, glaube ich, weil sie unglaublich, oder täusche ich mich?
Schon klar, im King Lear, nicht den King Lear.
Im King Lear, ganz genau. Sie trugen eine Rüstung mit heruntergelassenem Visier. Das war schwer. Das Stück dauerte, weiß ich nicht, 4 Stunden oder so. Und man erkannte sie nicht mal. Das heißt, sie haben sich da abgearbeitet und niemand sah ihr Gesicht.
Nein, nicht nur mich nicht. Das war die letzte Castorf-Inszenierung, die ich mitgemacht habe. Da habe ich auch dann noch vor der Premiere gekündigt, aber nicht jetzt schon gar nicht wegen Castorf. Als ich damals an der Volksbühne kündigte, war zufälligerweise am Ende dieser Inszenierung. Mhm. Da spielte ich, also die Rolle des Kent bei Shakespeare ist eine Figur, eine große Rolle. Die waren durch 7 geteilt. Alle 7 Schauspieler waren in einer 25-Kilo-Rüstung untergebracht. Unter anderem also auch bekannte Protagonisten damals, also wie Gerd Preusche oder weiß ich was. Und wir mussten die ganze Inszenierung, ich weiß nicht, die Bühne war so 45 Grad geneigt und gewölbt und bestrichen mit Ketchup, sollte gut sein. Wir in der 25-Kilo-Rüstung, im Kniehebelauf und das Visier runtergeklappt und die Texte in Englisch geschrien. Also dann kamen alle zusammen. Also das war anstrengend, als ob ich einen Faust 1 und 2 am Stück runterziehe. War sehr gefährlich, weil wenn man da mal ausrutschte, dann hatte man dann hatte man so eine Rüst, so eine Kante von der Rüstung, entweder in der Kehle oder in der Leiste oder weiß ich wo. Und
also
dann,
warum
und,
wird denn Theater so oft missverstanden? Ich verstehe es nicht, wa?
Ja, also das hat mir, also da muss ich ganz ehrlich sagen, also das war nicht so eine schöne Sache. Und mich vor allem hat ich ja keiner erkannt, weil die hatte sein Visier runtergeklappt war. Da hätten sie auch eine Sportlerin hauen können.
Naja. Nein, also insofern sind Sie wahrscheinlich erleichtert gewesen, dass es dann auch zahlreiche Angebote im Fernsehen gab. Und unter anderem eben auch die Rolle des Otto, der Ihnen nahe ist wie ein Bruder, werde ich jetzt mal einfach sagen. Sie haben auch irgendwann mal gesagt, dass das tatsächlich sehr viel im Otto Grabner ist von Ihnen selbst. Also dass sich diese beiden Personen doch sehr ähneln. Seit 1993 an der Seite von Maja Maranoff, ein starkes Team. Mhm. Ursprünglich wurde das ja angelegt auch als Einzelfilm nur. Und ich glaube, erst nach 2 Jahren ging es weiter mit dem zweiten Stück. Das war nicht von vornherein klar, dass das so eine Reihe wird, ne?
Nee, überhaupt nicht. Das war ein normales, war konzipiert als einzelnes Fernsehspiel, als Krimikomödie. Die Maja stand schon fest, die war damals schon Star, weil sie diese Rivalen der Rennmann, diese Serie hatte. Und dann wurde der männliche Hauptdarsteller durch den Regisseur gesucht. Dann haben sie mich gefunden auf einer Party. Ich weiß nicht, ob ich dir das noch erzählen kann, wahrscheinlich zu lange. Bei André Hennecke.
Es war eher so Zufall. Ja, ne? Eigentlich wollten die so einen Sascha Hehn-Typen haben und dann hat man sie am Abend vor dem Casting, hat man sie, glaube ich, kennengelernt.
Irgendwie, mein Kumpel André Hennecke ist auch ein Kollege, der hat eine Kneipe eröffnet bei mir in Mitte und da war ich zur Eröffnung und das war dann schon 2:30. Ich war schon nett zurechtgemacht, wie man so sagt. Lehnte so wie so ein Bowle an der Bar, wollte dann meinen Absack hernehmen und dann nach Hause und plötzlich stand ein Mann neben mir, der hat sich mit mir unterhalten, sich aber nicht zu erkennen gegeben. Und mit dem habe ich mich unterhalten und dann habe ich irgendwann bin nach Hause gegangen, als ich fertig war. Und habe so schön ausgeschlafen. Am nächsten Tag hat mich meine Agentin angerufen und hat gesagt, ja, die haben sich für dich entschieden, suchen seit Wochen da schon Hauptdarsteller. Ich sage, ja, wieso und das? Na, du hast dich doch gestern den ganzen Abend mit dem Regisseur unterhalten. Habe gesagt, ja. Kann nicht sein, der musste mich verwechseln. Ich war jetzt bei Handy auf der Party. Nee, und der. Hatte sich rausgestellt, das war der Regisseur und hat sich nicht zu erkennen gegeben. Und hat mich aufgrund dieses Gesprächs unter nicht mehr in sehr nüchternen Verhältnissen besetzt.
Nicht zurecht gemacht, wie es offenbar heißt.
Ganz hier Pflicht eben umgehangen, wie man so sagt. Ja.
Gut, und das ist so ein... Tja, so ein Ding, das läuft und läuft und läuft. Und es gab auch schon vor 6 Jahren Interviews, in denen sie beide gesagt haben, ja, wer weiß, wie lange noch. Und aber irgendwie geht es immer weiter. Wie viel drehen Sie davon im Jahr? 2?
Wir haben einen Schnitt von 2,7. Eigentlich geplant sind 93 Minuten im Jahr. Mhm. Aber wie gesagt, am Anfang war es noch ein Einzelfilm und dann wurde dann zögerlich eine Fortsetzung, noch eine Fortsetzung. Dann kam die Großproduktion von Wedel, wo wir beide immer drin waren, Maja und ich, also Schattenmann, König von St. Pauli, Semmelings etc. Und da haben wir mal nur einen Film gedreht und ein Jahr haben wir überhaupt keinen Film gedreht. Mhm. Und deswegen haben wir so einen angenehmen Schnitt von 2,7 Filmen pro Jahr.
Und bei so einer Produktion, die ja für das ZDF auch ein Label ist, geraten Sie da auch unter Quotendruck? Also wird da auch jedes Mal geguckt oder sind Sie so ein Klassiker, wo man sagt, ja, es gibt so einen gewissen Schutz, unter dem wir stehen?
Also ich... Ja, hatte nicht unter Quotendruck. Aber natürlich, alles, was über mir steht und die Sache entwickelt, die Redaktion, das ist ja heutzutage...
Damit Sie ja, geht ja nur Sie damit Quote. Auch eigentlich.
Ja, also. Natürlich, aber ich lasse mich damit nicht unter Druck setzen. Also ich hab mal irgendwie im Interview gesagt, da wurde gefragt, was haben Sie denn für eine Quote? Als das mir noch ja nicht so im Ohr war, dass das gang und gäbe war. Und da habe ich gesagt, naja, wir haben eine Frau und einen türkischen Mitarbeiter. Und da meinte der natürlich die Einschaltquote. Und das ist schon so dermaßen drin in den Köpfen. Ich möchte daran ja nicht denken. Ich bin für den Inhalt, für die Gestaltung meiner Figur so gut wie möglich. Ich mache meine Arbeit so gut wie möglich. Dafür bin ich verantwortlich und für die Quote ist der Redakteur verantwortlich. So ist das. Ja, wir haben hohe Quoten, deswegen wird es so weit.
Sie haben hohe Quoten,
ja. Ja, die wird auch immer höher. Ach. Deswegen hofieren die uns jetzt und wollen natürlich unbedingt, dass wir weitermachen.
Das ist doch schön,
und
so jetzt tun sie es doch. Das ist doch aber eine sichere Nummer.
Macht ja
das
Spaß, super. Selbstverständlich.
Ja. Gut, der nächste Song. Dance Me to the End of Love, Leonard Cohen. Hm.
Das ist der Titel, habe ich vorhin schon bei dem Karussell-Titel gesagt. Wenn ich mich völlig entspanne, ich fahre an meinen See, haue mich auf die Terrasse, kicke in den Himmel, dann ist dieser, der muss immer bei sein. Also da kann ich komplett abschalten. Ist einfach schön. Ich bin absolut, also Leonard Cohen ist neben Wysocki so, was ich immer bei mir haben müsste eigentlich.
Dance Me to the End of Love, Leonard Cohen, mitgebracht von Florian Martens. Jetzt ist der Moment, wo ich kurz unsere E-Mail-Adresse durchsage, hörbar@radio1. Und wie immer, vielen Dank an all die Nachrichten, die uns erreichen. Liebe Grüße in alle Welt. Denn Sie haben ja auch die Möglichkeit, sobald Sie iTunes als Programm auf Ihrem Rechner installiert haben, die Hörbar als kostenloses Abo Woche für Woche als Podcast zu bekommen. Das können Sie dann auf Ihren MP3-Player laden oder Sie können es am Computer anhören, die Sendungen der letzten Monate. Das ist ganz unkompliziert, da können Sie sich mal ransetzen, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. So, jetzt kommen wir nach Dance Me to the End of Love zu einem anderen End, etwas holpernder Übergang, das Ende vom Anfang heißt das Stück, das Sie jetzt gerade, vor ein paar Tagen hatte es Premiere an der Komödie am Kurfürstendamm. Für Sie sowieso ein historischer Platz, denn Ihre Eltern haben sich damals dort kennengelernt in den 50er Jahren. Mhm. Und jetzt spielen Sie dort dieses Stück mit Achim Wolf. Was können Sie darüber sagen? Worum geht's da?
In dem Stück? Mhm. Ja, das ist ein Slapstick-Klassiker von O'Casey. Also ist jetzt nicht typisch so ein Tür-auf-Tür-zu-Stück, sondern ist ein richtiger Klassiker. Da geht es einfach darum, dass ein Bauer und seine Frau im Streit sich einigen, einfach mal die Rollen zu tauschen. Weil der Mann der Meinung ist, den Haushalt, den schafft er mit links und die Frau kann mal ruhig die Wiese mähen und er macht das hier. So, und was natürlich, wo er sich natürlich schwer überschätzt hat, dann kommt sein Kumpel Barry, also das bin ich, so ein fast blinder, halbblinder Feingeist dazu und bei dem bleibt erst recht nicht heil. Also ich bin auch nach jeder Vorstellung halt einen blauen Fleck mehr und eine Schnittwunde mehr. Aber, und da ist dann das Chaos auf der Bühne. Ich weiß nicht, wie den Leuten gefällt, aber wir nehmen uns Mühe und es ist auf jeden Fall kurzweilig und passiert eine ganze Menge.
Nicht nur ein Zwei-Personen-Stück, sondern Walfriede Schmidt ist noch dabei.
Ja, ja.
Wahrscheinlich die Frau des Bauern spielt.
Genau.
Und kann man sich das so ein bisschen in diesen Parts, in denen Sie zu zweit sind, vorstellen wie Jack Lemmon und Walter Matthau? Oder ist das...
Nein, das wäre ein bisschen zu hoch
anders.
Also das wäre natürlich absolute Hochkaräter. Nee, ja, nee.
Also von der Tonalität her, das ist so ein bisschen... ist ja kein Schenkelklopfhumor,
ja,
oder wie würden Sie es beschreiben?
Im Gottes Willen würde ich mich mit diesem Ben Hochkarät, den Kollegen, nicht vergleichen. Das geht gar nicht. Nur was die Anlage betrifft, okay, der eine ist so, der rumpelt sich da durch. Okay, das wäre da in diesem Fall Matthau. Und der andere, dieser ordnungsliebende Feingeist, das wäre vielleicht Lemmon. Aber um Gottes Willen, also diesen Vergleich, das wäre mir furchtbar peinlich, da würde ich mir ja nicht auf der Bühne
trauen. Und dieses Stück sagt was darüber aus, wie Männer die Arbeit von Frauen unterschätzen oder wie Männer sich selbst überschätzen oder wie Männerfreundschaften laufen oder worum geht es im Wesentlichen?
Nee, einfach, das sagt aus, wie Männer sich überschätzen und die Arbeit der Frau unterschätzen vor allem. Aber ich würde das jetzt nicht so hochtrabend sehen. Das ist eine knackige Komödie, die ist auch schon fast 80 Jahre alt, ich glaube 1938 geschrieben. Und Klassiker hoch und runter gespielt, habe ich selber schon ein paar Mal gesehen, lief auch vor 20 Jahren, glaube ich, an der Volksbühne und ich habe es als 10-Studium noch gesehen, unter mir das Studienjahr, mit demselben Regisseur, der mir das jetzt angeboten hat, der Charlie Risse, der das auch macht oder gemacht hat. Und es war einfach als Wiedereinstieg, also ich habe ja 18 Jahre nicht Theater gespielt und wusste auch nicht, ob ich es überhaupt nochmal mache, aber dachte ich, wenn ich jetzt. Und das ist eine Sache, wo man besser reinkommt. Also ich wäre mit Sicherheit nicht wieder mit einem Coltess auf die Bühne gegangen, nach 18 Jahren.
Das läuft also in der Komödie am Kurfürstendamm noch bis zum 20. November. Und wir verlosen jetzt 3x2 Karten. Und die Preisfrage, die ich mir überlegt habe, da müssen Sie googeln, aber das kriegen Sie raus. Für welchen Fernsehfilm bekam Florian Martens 1998 den Grimme-Preis in Gold? Für welche Rolle? Schicken Sie die richtige Lösung bitte mit Ihrer Telefonnummer und Ihrer Adresse an hörbar@radio1.de. Und ganz zum Schluss dieser Sendung gibt es noch ein kleines Schmankerl, als die Musik nämlich eben lief, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, auf Bücher. Ich habe nämlich gesagt, dass ich mich so nach und nach von meinen Büchern trenne. Die Lieblingsbücher behalte ich, aber ganz viele stehen da einfach nur rum, sehen gemütlich aus, aber nichts weiter. Irgendwann fängt das Papier an zu riechen und irgendwie die wichtigen Sachen schlage ich im Internet nach. Ich brauche nicht mehr so viele Bücher. Und dann haben Sie gesagt, das würde ich niemals machen. Ganz im Gegenteil. Sie sind sogar mal losgezogen.
Ja, also ich bin nicht der Meinung, dass man alle Bücher, die bei einem zu sehen sind, dass man die gelesen haben muss. Die Bücher haben meiner Ansicht nach auch die Aufgabe von Dekoration, mitunter zumindest. Und ich bin auch nicht so ein, ich habe relativ viele Zimmer und in einem Zimmer habe ich so einen richtig schönen alten Eichenschrank, so ein 100 Jahre gelagerte französische Eiche. Und das sieht einfach, den habe ich mir einfach so eingerichtet, der sieht einfach gut aus. Das ist auch nur ein Zimmer, da sieht auch nicht jeder. Und da hatte ich eine Vorstellung, da bin ich tatsächlich auf dem Kunstmarkt oder Flohmarkt, damals wohnte ich noch an den Hackischen Höfen da auf der Museumsinsel gegangen, habe ein Bandmaß bei gehabt, ich brauchte genau 63 Zentimeter Bücher.
Rote Bücher.
Ja, die sollten rot sein mit goldener Schrift. Und ja, da haben mich viele deswegen ausgelacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das so peinlich
ist. Es ist nicht peinlich.
Ich habe das Gute erwischt. Das waren, ich weiß nicht, 12 Bände, die 600 bedeutendsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte als Großbiografie. Das war super. Also ich meine, das war Zufall, dass ich das erwischt habe. Ich habe auch schon reingeguckt. Aber das passt auch genau hin. Das waren genau 63 Zentimeter, die ich brauchte. Also das kann man auch mal, ich meine, man muss nicht alle diese lesen haben, was man da hat.
Es geht nicht um peinlich und es geht nicht um Auslachen, sondern es geht einfach darum, dass die wenigsten Menschen sowas zugeben würden. Einfach, also, dass man passend zur lila Ledercouch dann auch mal sieht, dass zwei violette Einbände dabei sind, weil das toll korrespondiert mit der Einrichtung oder so. Also insofern, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Okay. Und diese Wohnung in Pankow, Sie leben jetzt wieder in Pankow,
ja. Ist
das diese 200 Quadratmeter Wohnung, an der Sie als Steppke immer zur Schule vorbeigegangen
sind?
Genau,
das war mein Schulweg 2700 Mal von der 1. bis zur 6. Klasse.
Wieso? Was haben Sie mit Zahlen? Sie haben so ein fotografisches Gedächtnis. Sie können sich Zahlen so super merken. Sie wissen, dass Sie 183 Mal zu spät gekommen sind, dass das in Ihrem Zeugnis steht. Warum können Sie sich das merken?
Naja, weil das da steht. Also mein Zeugnis kenne ich ja, das habe ich auch noch.
Ja.
Und die 2700, ich habe natürlich damals nicht mitgezählt, da muss ich nochmal nachrechnen, das ist klar.
Aber überhaupt sagt man Ihnen nach, dass Sie so ein fotografisches Zahlengedächtnis
haben? Ja, ich kann mit Zahlen ganz gut umgehen. Ich bin kein guter Mathematiker, aber mit Zahlen kann ich umgehen. Ich kann mir sowas merken, weiß nicht warum.
Schließt sich das eigentlich aus, fotografisches Gedächtnis und Zahlengedächtnis? Oder kann man das ruhig zusammen sagen? Wahrscheinlich gibt es das eine und das andere.
Nee, fotografische Gedächtnis.
Fotografisch ist ja so, dass man dann so ein Bild vor Augen hat.
Ich kann mir Telefonnummern und Geburtsdaten kann ich mir sehr gut merken.
Okay.
Aber
wir sind am Ende.
Mhm.
Wir hören jetzt gleich Moskau, ein Lied, von dem Sie auch von vornherein schon gesagt haben, da haben Sie gar nicht viel zu sagen, außer dass Sie es 35 Jahre nicht gehört haben und gar nicht wissen, ob es Ihnen noch gefällt.
Genau, aber damals fand ich es so toll und habe es nie wieder gehört und krieg's auch nicht zu kaufen, weder im Internet noch im Laden. Deswegen habe ich mir das einfach mal gewünscht.
Genau, und das spielen wir gleich. Ich danke Ihnen jetzt schon mal dafür, dass Sie da waren und so bunt erzählt haben von all Ihren Erlebnissen. Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und bevor Sie das Lied gleich hören, Wonderland heißt die Band, Moskau, der Song, hören wir noch einen Veranstaltungshinweis. So, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dahin.
Radio 1. Hörbar Rust.